Deutschlandfunk, der Tag.
Richterinnen und Richter, die so entscheiden, wie sie es nach dem Gesetz für richtig halten und nicht etwa so, wie es ihnen eine Regierung vorschreibt. Das ist echt ein hohes Gut in einer Demokratie und überhaupt nicht selbstverständlich. Das zeigen ja die Warnsignale aus Europa und aus engen Partnerstaaten. Hier mal so ein kleines Potpourri quer durch die vergangenen Jahre.
Zehntausende Polen haben in der Hauptstadt Warschau gegen die Regierung demonstriert. Ihnen ging es um deren Pläne zum Umbau des Verfassungsgerichts.
Heftige Kritik hagelt es gegen Ungarns nationalkonservative Regierung. Die hat im Parlament eine Verfassungsänderung durchgebracht, die das Verfassungsgericht so gut wie entmachtet.
Bei der geplanten Justizreform geht es der neuen Regierung von Premier Netanyahu vor allem um eines: die Kompetenzen des obersten Gerichtshofes in Israel einzuschränken.
Und damit das in Deutschland nicht auch passiert, egal wer gerade politisch die Mehrheit hat, will die Bundesregierung das Bundesverfassungsgericht besser schützen und hat dabei auch CDU/CSU an ihrer Seite und konkrete Pläne. Und dann schalten wir zu unserem Korrespondenten nach Israel. Nicht um über die Justiz zu sprechen, sondern über die vielen anderen Ereignisse der vergangenen Tage. Über die Sorge vor einer Eskalation in Nahost, über den Besuch des israelischen Premiers in den USA und über mögliche Pläne einer Einheitsregierung in Gaza. Das wollen wir sortieren und dafür ein Plätzchen reservieren in dieser Folge. Und wenn jetzt nicht noch irgendwer angeschossen wird oder zurücktritt, dann bin ich auch sehr optimistisch, dass das klappt. Der Tag am 23. Juli 2024 mit Sarah Zerback. Hi. Die Debatte war ja durchaus lebendig in den vergangenen Monaten in der Politik darüber, wie das Verfassungsgericht geschützt werden kann, wenn Extremisten die Mehrheit haben. Dazu hatten wir schon Interviews hier in der Tag mit Juristen wie Maximilian Steinbeiß vom Verfassungsblock. Und immer wieder hieß es dann, man müsse das Verfassungsgericht widerstandsfähig machen gegen Feinde der Demokratie. Jetzt hat die Bundesregierung zusammen mit der Union zum ersten Mal konkrete Pläne vorgelegt. Und ich finde, das ist doch ein guter Anlass für ein Gespräch mit Gudula Geuter, quasi unserer ganz hauseigenen Juristin aus dem Hauptstadtstudio. Gudula, wer ist denn mit diesen Feinden der Demokratie überhaupt gemeint?
Man muss dazu sagen, das Bundesverfassungsgericht ist das jüngste Verfassungsorgan und als das Grundgesetz geschrieben wurde, da waren sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes nicht wirklich einig, welche Rolle genau es im Staat haben soll. Und deswegen steht sehr wenig im Grundgesetz und auch das ist ein Grund, das jetzt mal zu regeln. Das heißt, das geht nicht nur um die möglichen Angriffe, sondern es geht eben auch insgesamt darum, das, was bei den anderen Verfassungsorganen selbstverständlich ist, dass man das sozusagen mal voll regelt und alles mal durchdenkt. Aber natürlich sind damit Extremisten gemeint. Natürlich ist der Anlass erstmal die AfD. Aber wenn wir reden zum Beispiel von der Möglichkeit, dass Richterwahlen blockiert werden, dann können sich auch verschiedene kleine Parteien zusammentun, wenn sie dann insgesamt ein Drittel der Stimmen im Bundestag bekommen. Das ist also, muss jetzt nicht auf eine Partei beschränkt sein, sondern es geht eben insgesamt darum, in Zeiten, wo wir jetzt ein recht stabiles demokratisches Fahrwasser haben, das einfach mal zu regeln und gewappnet zu sein.
Und Richterwahlen zum Beispiel zu blockieren, das wäre dann so eine Stelle, wo das Verfassungsgericht jetzt gerade eine Flanke hat. Gibt es da noch weitere?
Ja, was für Flanken Gerichte haben können, das haben wir in den vergangenen Jahren erlebt in Polen, in Ungarn. Es gab in Israel oder gibt immer noch das Verfahren der Justizreform. Wir kennen die sehr polarisierte Zusammensetzung des Gerichts in den USA, des Supreme Court. Und diesen Prozess, was in Osteuropa in den letzten Jahren passiert ist, das hat der Unterhändler der SPD, Johannes Fechner, so beschrieben.
Und oft war der erste Schritt, dass die nationalen Verfassungsgerichte lahmgelegt wurden. Da gab es die verschiedensten Tricksereien, dass zum Beispiel neue Senate geschaffen wurden oder dass die Altersgrenze runtergesetzt wurde, sodass Verfassungsrichterstellen frei geworden sind, die man dann mit eigenen genehmen Personen besetzen konnte. Das werden wir verhindern.
Und man kann sich noch vieles vorstellen. Also es gab auch Änderungen im Verfahrensrecht, dass zum Beispiel die Verfahren nach Eingang behandelt werden müssen. Das heißt, das können völlig unwichtige Verfassungsbeschwerden sein, die dann vor den wichtigen Verfahren behandelt werden müssen. Und so kann man Gericht lahmlegen. Also das Problem ist, man kann sich vieles vorstellen, man wird wahrscheinlich nicht alles davon regeln können.
Wie könnte das denn, also dieses Lahmlegen und Blockieren, Richter nach Gutdünken einsetzen, wie könnte das dann zum Schaden der Demokratie von diesen Extremisten, vor denen man das Bundesverfassungsgericht ja schützen will, dann genutzt werden?
Naja, das Bundesverfassungsgericht ist die einzige Instanz, die gegen Mehrheiten agieren kann. Das heißt, die mit der Begründung der Verfassung, insbesondere der Grundrechte, aber eben der Begründung der Verfassung auch mit Mehrheit erlassene Gesetze kippen kann. Und wenn wir uns vorstellen, es gäbe eine Mehrheit, die das nicht akzeptieren will, dann ist es natürlich schön, wenn man Richter hat, die im eigenen Sinn agieren.
Und geschieht das jetzt schon? Also natürlich in einem anderen Maßstab, ist schon klar. Aber wie frei ist denn tatsächlich das, also sind die Richter am Bundesverfassungsgericht frei von Parteipolitik oder anderen Einflussnahmen?
Parteipolitik ist ja, wenn man es jetzt positiv sieht, ein anderes Wort für Demokratie. Der Bundestag und der Bundesrat, das sind die beiden Instanzen, die die Verfassungsrichter wählen. Zur Hälfte die eine, zur Hälfte die andere. Und natürlich sitzen da Parteipolitiker drin. Und wir haben eben die Regel im einfachen Recht, dass Richter mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden müssen. Und das soll verhindern, dass es wirklich einfach reine Parteigänger sind, weil die würden nicht zwei Drittel kriegen der Stimmen. Aber natürlich stehen da politische Parteien dahinter. Natürlich gibt es auch Absprachen, Pakete. Es ist nur so, dass in aller Regel Richter, die einmal nach Karlsruhe gewählt wurden, nicht im Sinne der Partei agieren, die sie dorthin geschickt hat. Gleichzeitig, klar, da stehen Parteien dahinter, nur diese Parteien sind ja auch gewählt. Also das ist eben der Versuch, die Gewaltenteilung, die Gewaltenverschränkung da nutzbar zu machen. Weil wie soll man sonst Richter bestimmen? Also insofern hat das seine demokratische Logik.
Und jetzt wird da aber quasi noch ein doppelter Boden eingezogen oder zumindest wurde lange darüber diskutiert. Und jetzt haben die Ampelparteien der Bundesregierung und die Union ja zusammen Pläne vorgestellt für eine Lösung. Wie sehen diese Pläne denn aus?
Es geht darum, dass man eben verhindern will, dass mit einer einfachen Mehrheit das, was sich als wichtig herausgestellt hat für das Funktionieren des Gerichts, geändert werden kann. Das heißt, dass man nach den Erfahrungen eben unter anderem in Polen gesagt hat, das, was Herr Fechner eben aufgezählt hat, zum Beispiel, soll verhindert werden. Also schreibt man diese Sachen, die bisher nur im einfachen Recht stehen, ins Grundgesetz. Und das heißt, dafür braucht man jetzt erstmal zwei Drittel in Bundestag und Bundesrat für die Grundgesetzänderung. Und das heißt, man kann dann es aber auch wieder nur mit einer Zweidrittelmehrheit ändern. Und das, was man da jetzt reinschreiben will, das ist, dass das ein Verfassungsorgan ist, die Amtszeit der Richter, die Altersgrenze. Da hat Herr Fechner ja eben begründet, warum das wichtig ist. Das heißt, dass man nicht durch so eine Veränderung die Voraussetzung schaffen kann, um schnell selber viele Richter nachzubesetzen, die Zahl der Richter, die Zahl der Senate, nämlich zwei, dann, dass Richter nicht wiedergewählt werden können und anderes mehr. Und wichtig ist noch ein Punkt, der jetzt schon gilt, aber der eben auch festgeschrieben werden soll, nämlich die sogenannte Geschäftsordnungsautonomie. Das ist dann zum Beispiel diese Frage, muss das Gericht Verfahren nach Eingang abarbeiten oder nicht? Oder muss es auf einmal jede Ablehnung einer Verfassungsbeschwerde begründen, was auch das Gericht lahmlegen könnte?
Und nach Eingang so meinst du lieber eine Priorität setzen? Was ist wichtiger oder drängender?
Genau. Genau. Also das war eine der Sachen, die in Polen passiert sind. Dass es dort hieß, das Gericht muss die Verfahren nach der Reihenfolge des Eingangs abarbeiten. Und damit kann man das Gericht einfach lahmlegen, weil es dann zu den wesentlichen Entscheidungen nicht kommt. Und diese Geschäftsordnungsautonomie heißt eben, solche Fragen entscheidet das Gericht selber und das soll eben auch in die Verfassung geschrieben werden.
Das sind jetzt schon mal einige Stellschrauben. Du hast die Richterblockade vorhin schon mal so als einen Punkt aufgezählt, dass das eben etwas ist, was zum Beispiel in Ungarn, in Polen ja auch passiert ist. Wie soll denn bei uns in Deutschland verhindert werden, dass eben Minderheiten blockieren können, dass Richter und Richterinnen ernannt werden?
Eine Möglichkeit wäre gewesen, das in die Verfassung zu schreiben. Da hat man sich dagegen entschieden. Es soll im einfachen Recht stehen, nach wie vor, dass die Richter mit 2/3 gewählt werden. Das heißt, das könnte man auch ändern. Man kann sagen, ich brauche nur noch eine Mehrheit. Aber wenn ich 2/3 habe, dann reicht eben dieses 1/3, um die Wahl zu verhindern. Und wenn das passiert, dann hat man sich jetzt einen Mechanismus ausgedacht, dann soll erstmal das Verfassungsgericht 3 Leute vorschlagen, sozusagen unverbindlich. Und wenn daraufhin längere Zeit nichts passiert, dann soll statt des, wenn der Bundestag dran ist und der nicht zum Zuge kommt, also der nicht zu Potte kommt, soll stattdessen der Bundesrat entscheiden und umgekehrt, wobei diese Variante der Bundestag ist blockiert, wohl häufiger sein wird. Das ist eben eine Möglichkeit, solche Blockaden zu verhindern. Das ist aber auch nicht ganz ohne, weil das eben auch heißt, dass Minderheiten nicht mehr zum Zuge kommen könnten. Das ist aber auf jeden Fall ein Mechanismus, der funktionieren dürfte und vor allem, es gibt keinen tollen Mechanismus, der keine Schwierigkeiten macht. Zum Beispiel Kooptation durch Richter hat auch seine gewaltenteilerischen Schwierigkeiten.
Und was heißt das nochmal?
Dass die Richter selbst bestimmen, wer an ihr Gericht kommen soll. Das ist auch so eine Überlegung, die immer wieder im Raum steht. Aber das ist natürlich jetzt unter Gesichtspunkten der Gewaltenteilung auch nicht ohne.
Ich oute mich natürlich ganz klar hier als Nicht-Juristin und würde mir ganz gern so unterm Strich noch mal eine Einschätzung von dir abholen. Durch diese ganzen Mechanismen und Maßnahmen, wie viel besser wäre denn das Bundesverfassungsgericht dadurch geschützt?
Ich glaube, ziemlich gut. Das, was eigentlich wichtig wäre, wobei ich die Argumente verstehe, die man dagegen gebracht hat, das wäre auch noch dieses 2/3-Quorum im Grundgesetz, dass das nicht zu leichtfertig geändert wird, damit wir eben nicht so eine Parteipolitisierung kriegen im Gericht. Das ist aber eigentlich nicht so sehr die Frage des Schutzes, sondern das ist die Frage, welchen Charakter hat dieses Gericht. Und ich glaube schon, dass man ansonsten ziemlich viel der Gefahren und der Schwierigkeiten, die man in anderen Ländern gesehen hat, dass da ziemlich viel von verhindert werden kann.
Gibt es denn daran auch Kritik, also zum Beispiel von den möglichen Gefährdern der Demokratie?
Ich habe von der AfD jetzt noch keine Stellungnahme dazu gehört, auch von anderen Parteien, die nicht mitgemacht haben. Nicht mitgemacht haben ja die Ampelparteien und die CDU, CSU. Es gibt aber Kritik zum Beispiel vom Deutschen Anwaltverein, der das insgesamt sehr begrüßt, der sich aber eine stärkere Rolle des Bundesrates wünscht und der auch gerne das Zweidrittelerfordernis drin hätte. Also Fachverbände haben sich dazu geäußert und es gab eben ja eine längere Diskussion und da waren verschiedene Modelle im Spiel und nun gibt es eben Fachverbände, die zum Teil andere solche Modelle favorisiert hätten, wie eben diese Frage 2/3-Mehrheit. Wir müssen auch sehen, und das ist wichtig, was die Länder dazu sagen werden, denn wir brauchen ja auch 2/3 im Bundesrat. Und zum Beispiel gibt es auch die Idee, dass eine Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, das heißt also die wesentlichen Regeln, wie das Gericht funktioniert, dass da der Bundesrat zustimmen soll. Und der Bundesrat selber, oder besser gesagt die Länder, haben ganz umfangreiche Vorschläge auch vorgelegt. Da wird man also sehen müssen, ob vor einer Zustimmung des Bundesrates bei der Änderung des Grundgesetzes solche Ideen wieder auf den Tisch kommen.
Da ist die Hürde natürlich zu Recht auch sehr hoch, aber wir sehen es jetzt gerade, die Ampel hat sich tatsächlich mit der Union geeinigt, hat die mit an Bord. Ist ja gar nicht so selbstverständlich in diesen Zeiten, ne, dass man da sich auf diesen Konsens jetzt auch verständigt.
Das war auch nicht selbstverständlich im Zuge der Diskussion. Das hatte einen konkreten Anlass. Es haben nämlich 2 Leute nachdem erstmal hinter den Kulissen verhandelt worden war, das dann an die Öffentlichkeit gebracht. Und das hat aus der Ampel, Johannes Fechner und Stefan Thome, SPD und FDP. Und das hat die Union sehr erzürnt, weil das damit den Anschein hatte, als wäre das ein Ampelprojekt. Das hat die Union so sehr erzürnt, dass zwischenzeitlich der Eindruck entstanden ist, diese Verhandlungen wären aufgekündigt. Dann waren sich aber alle einig, dass die Gespräche, die dann doch wieder stattgefunden haben, unheimlich in die Tiefe an der Sache stattgefunden hätten, dass man immer wieder eben auch nicht entschieden hätte, sondern nochmal überlegt hätte und das nicht nach außen gedrungen sei. Also alle waren voll des Lobes über diesen Prozess.
Und jetzt gibt es einen Entwurf. Kann es also weitergehen im parlamentarischen Prozess quasi?
Genau, das muss jetzt zum Gesetzentwurf erstmal werden. Der muss dann ins Parlament eingebracht werden. Da heißt es auch, es soll jetzt nicht ein abgekürztes Verfahren geben oder sowas, sondern das soll wirklich nochmal mit den Verbänden besprochen werden, auch mit dem Verfassungsgericht besprochen werden. Und dann kommt eben die Runde im Bundesrat.
So wird's ablaufen, Stand heute. Gudula, vielen Dank für deine Expertise hier im Podcast.
Gerne.
In Deutschland und in vielen anderen Staaten ist die Hamas als Terrororganisation eingestuft und verboten. Spätestens seit dem Terror gegen Israel vom 7. Oktober. Und deshalb akzeptieren auch weder Deutschland noch die USA als engster Verbündeter Israels, dass sich die Hamas an irgendeiner Nachkriegsordnung im Gazastreifen beteiligen könnte. Genau solche Pläne aber schmiedet die Hamas jetzt. Und zwar ausgerechnet mit der rivalisierenden Fatah und hat ein Abkommen unterschrieben, vermittelt von China. Hören wir mal in die Töne unserer Peking-Korrespondentin rein.
Das wichtigste Ergebnis des Dialogs in Peking sei die Bereitschaft aller Gruppierungen zur Versöhnung und Einheit, sagte Außenminister Wang Yi. Auch der Hamas-Vertreter Musa Abu Mazouk betonte den Willen zur Zusammenarbeit. Wir unterzeichnen eine Vereinbarung für die nationale Einheit. Wir verpflichten uns dazu und wir rufen dazu auf, sagte er.
Die Hamas und die Fatah versöhnen sich. Kann das wirklich sein? Mein Stand ist, dass die islamistische Hamas vor Jahren die Macht im Gazastreifen ergriffen hat, die Fatah vertrieben hat ins Westjordanland und die beiden Gruppen erbitterte Feinde sind. Julio Segador ist jetzt in der Leitung, Leitung Köln-Tel Aviv. Diese Feindschaft, das ist doch eigentlich seit Jahren Status quo, oder liege ich da falsch?
Also das stimmt, die sind sich Spinnenfeinde und vielleicht ist es wirklich interessant, wenn wir nochmal in das Jahr 2007 zurückgehen. Da hat ja die Hamas die Kontrolle über den Gazastreifen übernommen und damals ist eine Art Bürgerkrieg zwischen den beiden ausgebrochen. Zwischen der Hamas, die ja von der EU und auch von den Vereinigten Staaten als Terrororganisation eingestuft wird, und von der Fatah, das ist eine gemäßigtere Palästinensergruppierung, die ja auch im Westjordanland das Sagen hat und da die palästinensische Autonomiebehörde auch führt. Und die sind sich in der Tat Spinnefeind und da gab es ja ziemlich brutale Szenen damals. Da haben Hamas-Leute, Fatah-Funktionäre teilweise von Hochhäusern runtergestürzt, haben sie ermordet, um einfach mal zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Und das Ganze hat sich eigentlich seither nicht wesentlich verbessert. Es gab sehr, sehr viele Versuche, Anstöße, dass man sich hier einigt und dass man vielleicht gemeinsam an einem Strang zieht gegen Israel, aber das hat nie geklappt, einfach weil hier die Egos viel zu groß sind und auch weil die Ausrichtungen beider Gruppierungen komplett unterschiedlich sind. Und insofern jetzt diese Nachrichten aus China, die lassen aufhorchen, aber ich habe da ganz ehrlich eine ganz, ganz große Portion Skepsis.
Skepsis? Dass das überhaupt gelingen könnte, wenn da zwei nicht nur erbitterte Feinde, sondern auch so ungleiche Partner aufeinandertreffen, zumal vermittelt ausgerechnet von Peking?
Die Fatah weiß sehr, sehr genau, dass eine Nachkriegsordnung im Gazastreifen mit der Hamas kaum möglich sein wird. Weil da macht es wenig Sinn, wenn jetzt in Peking hier Funktionäre, die nicht mal aus der ersten Garde kommen, sich einigen auf eine vermeintliche Nachkriegsordnung, auf eine Übergangsregierung, wie man auch lesen konnte. Denn die tatsächlichen Machtverhältnisse sind andere. Und eine Nachkriegsordnung in Gaza und auch was eine Übergangsregierung anbelangt, das wird es ohne ein Plazet aus Israel und aus den Vereinigten Staaten nicht geben. Mhm. Und es ist überhaupt nicht wahrscheinlich, sondern es ist eigentlich völlig unwahrscheinlich, dass hier diese Staaten die Hamas mit ins Boot nehmen in einer Nachkriegsordnung. Mhm. Wir wissen, dass Israels Premierminister Benjamin Netanyahu ja ganz klar auch als Kriegsziel vorgegeben hat, die Zerschlagung der Hamas, dass aus dem Gazastreifen Israel militärisch nie wieder gefährdet werden kann. Und deshalb will er die Hamas zerschlagen, was schwierig genug ist, weil es ja hier nicht nur um bestimmte Personen geht, sondern es geht ja auch um eine Idee, um eine Ideologie, um vieles, was in den Köpfen der Menschen dort herrscht. Aber die Hamas hat als Gruppe, die auch die Zivilverwaltung in Gaza koordiniert hat, eigentlich da nichts mehr zu sagen. Das muss man ganz klar sagen. Und die Fatah weiß, dass sie mit der Hamas zusammen da keine Übergangsregierung bilden kann. Ich würde sogar sagen, ganz im Gegenteil, die Fatah sieht möglicherweise jetzt die Chance, dass sie wirklich auch im Rahmen einer größeren Gruppe, vielleicht einer arabischen geprägten Gruppe, die hier mit koordiniert, dass sie möglicherweise hier wieder die Macht bekommt im Gazastreifen. Und da wäre ja die Hamas kontraproduktiv.
Jetzt ist ja Netanyahu gerade in Washington, trifft auch US-Präsident Biden dort. Auch der akzeptiert ja nicht, dass sich die Hamas beteiligt an dieser Nachkriegsordnung, wie du es gerade skizziert hast. Allerdings setzt Washington ja nach wie vor darauf, dass es nach einem möglichen Ende des Gazakriegs eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Also da sind die beiden sich nach wie vor sehr uneinig. Oder gibt es da Bewegung?
Nee, da gibt es keine Bewegung. Und es ist ja nicht nur die US-Regierung, vor allem natürlich Joe Biden und sein Außenminister Antony Blinken, die hier auf die Zwei-Staaten-Lösung setzen, sondern die gesamte EU. Wir ja wissen, dass etwa die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ja häufig hier war jetzt seit dem 7. Oktober und immer wieder auch gesagt hat, dass die Zwei-Staaten-Lösung die einzige Lösung ist, die für beide in Zukunft auch Frieden bringen könnte. Da ist viel dran, aber das ist fast ein anderes Thema, wie wahrscheinlich so eine Zwei-Staaten-Lösung ist. Aber Fakt ist, und da bin ich wieder bei dem Punkt, den ich eben schon gesagt habe, dass es jetzt eigentlich die Chance ist für die gemäßigten Kräfte unter den Palästinensern, dass sie wirklich möglicherweise auch in Zusammenarbeit mit den Israelis hier eine Zivilverwaltung für Gaza und für Westjordanland auf den Weg bringen. Und das muss nicht gleich ein eigener Staat sein. Da ist, glaube ich, das ist noch ziemlich weit weg. Aber so ein erster Schritt, eine Zivilverwaltung, und da könnte die Fatah mit dabei sein. Aber sie wird nicht mit dabei sein, wenn sie jetzt mit der Hamas hier gemeinsame Sache macht. Und der israelische Außenminister Israel Katz hat sich jetzt schon auf X gemeldet und hat gesagt, da zeigt die Fatah, da zeigt Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas sein wahres Gesicht, wenn er jetzt mit der Hamas gemeinsame Sache macht. Also der Schuss könnte nach hinten losgehen.
Es sind ja wilde Zeiten, in denen der israelische Regierungschef jetzt gerade nach Washington gereist ist, eben kurz nach dem Attentat dort auf Donald Trump, nach dem Ausscheiden Joe Bidens aus dem Wahlkampf. Immerhin sind die USA ja noch wichtigster Verbündeter Israels. Wie bereitet sich der Netanyahu auf den Machtwechsel im Weißen Haus vor, den es ja jetzt definitiv geben wird?
Naja, zunächst mal muss man sagen, dass ihn natürlich das Ganze ziemlich kalt erwischt hat, weil die Reise nach Washington, die steht ja schon seit einigen Wochen fest. Der eigentliche Anlass ist ja die morgige Rede vor dem Kongress. Er ist ja der erste Politiker überhaupt weltweit, der viermal jetzt vor dem Kongress gesprochen haben wird. Einmal mehr als Winston Churchill, und das findet er natürlich ziemlich toll, wie er hier auch so kommuniziert. Er ist es ja gewohnt, dass er im Mittelpunkt steht. Er ist der Strahlemann, um den sich alles drehen muss. Wir wissen das. Er ist ein sehr, sehr machtbewusster Politiker. Und jetzt hat es ihn ziemlich kalt erwischt, dass hier die innenpolitischen Turbulenzen in den Vereinigten Staaten so groß sind, dass sich eigentlich keiner so richtig für ihn interessiert. Und wir haben das ja gesehen, dass heute eigentlich angesetzt war, das Treffen mit Joe Biden. Das ist jetzt auf Donnerstag geschoben worden. Man sagt, wegen der Corona-Erkrankung des US-Präsidenten, kann sein, muss aber nicht sein. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass es für Biden derzeit wichtigere Dinge gibt, als sich mit Netanyahu zu treffen. Ja, und jetzt versucht er sich.
Mit Kamala Harris stattdessen getroffen. Was rechnet er sich da aus?
Naja, er hält sich natürlich alles offen. Er muss sich ja alles offen halten. Er weiß nicht, wie diese Wahl laufen wird. Und er braucht, unabhängig davon, ob nach der Wahl in den Vereinigten Staaten es einen republikanischen oder einen demokratischen Präsidenten oder Präsidentin geben wird, braucht er die Unterstützung. Und da kann er sich natürlich im Vorfeld nicht auf eine Seite schlagen. Ich würde sagen, dass ihm natürlich Donald Trump möglicherweise näher liegt. Die beiden haben sich ja während der ersten Amtszeit von Donald Trump sehr, sehr gut verstanden. Wir erinnern uns daran, dass ja Trump es war, der die US-Botschaft nach Ost-Jerusalem verlegt hat, von Tel Aviv nach Ost-Jerusalem, was ein großer Schritt war, international sehr, sehr umstritten. Und das fand Netanjahu schon mal toll. Die beiden können miteinander. Auf der anderen Seite ist es so, dass man hört, Trump ziemlich sauer ist auf Netanjahu, weil der damals nach der Wahl von Biden diesen sehr, sehr schnell anerkannt hat als Präsidenten, zu einer Zeit, wo ja Trump noch gesagt hat, dass die Wahl gefälscht wurde. Also da gibt es persönliche Eitelkeiten, die zwischen den einzelnen Handelnden stehen. Benjamin Netanjahu wird sich alle Seiten offen halten, das muss er auch. Und der zweite Punkt ist natürlich die Militärhilfe. Israel ist angewiesen auf die Militärhilfe, dass Waffen geliefert werden und dass auch vor allem natürlich für das Raketenabwehrsystem Iron Dome Teile geliefert werden.
Netanjahu selbst steht ja in Israel weiterhin enorm unter Druck, dass die Geiseln eben endlich befreit werden, die sich da immer noch in den Händen der Hamas befinden. Jetzt haben wir gerade erst die Meldung gelesen, dass Israel zwei weitere Geiseln für tot erklärt hat. Und Netanjahu in Washington lässt verlauten, dass er trotzdem optimistisch ist, dass die anderen Geiseln bald befreit werden können. Gibt es dafür denn Anzeichen?
Nein, dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen. Benjamin Netanjahu hat ja von Anfang an gesagt, dass der starke militärische Druck dazu führen wird, dass die Geiseln dann auch befreit werden. Wenn man einfach mal guckt, wohin dieser starke militärische Druck mit Blick auf die Geiseln geführt hat, dann sind eigentlich erst 6 Geiseln befreit worden. Und der Rest der Geiseln, die wurden ja nach einer Vereinbarung, nach einem Deal im November freigelassen. Also der militärische Druck, dass der wirklich zur Befreiung von Geiseln führt, das ist eher eine Sache, ein Argument, das er fast alleine hat. Und das wird hier in Israel überhaupt nicht so gesehen. Vor allem die Menschen, die hier wirklich inzwischen fast jeden Tag auf die Straße gehen gegen Benjamin Netanjahu, die sagen, wichtig ist, dass ein Deal gemacht wird mit der Hamas, dass auch dieser Krieg ein Ende hat, dann nur das sei eben nach Meinung dieser Menschen der einzige Weg, dass die Geiseln, von denen wir gar nicht mehr wissen, wie viele überhaupt noch am Leben sind, wirklich nach Israel zurückkommen. Also,
wo stehen denn die Verhandlungen da?
Ja, wir haben ja jetzt Wochen hinter uns, wo eigentlich nicht mehr verhandelt wurde. Es soll jetzt am Donnerstag allerdings nicht auf höchster Ebene nochmal so ein Unterhändlertreffen geben in Katar. Da wird aber, was wir jetzt gehört haben, nicht der Geheimdienstchef war näher aus Israel anreisen. Also kann man das gar nicht so hoch bewerten. Man versucht, die Gespräche wieder in Gang zu bringen nach den letzten militärischen Offensiven im Gazastreifen. Und wir haben ja jetzt wieder in den vergangenen 2 Tagen eine größere gehabt. In Khan Yunis ist es so, dass die Hamas eigentlich die Gespräche abgebrochen hat und man versucht, da jetzt wieder miteinander ins Gespräch zu kommen.
Und gleichzeitig gibt es ja auch international eine enorme Sorge davor, dass sich der Gazakrieg sogar noch ausweiten könnte, weil eben immer neue Fronten auch dazukommen. Vor ein paar Tagen hat Israel ja zum ersten Mal mit einem direkten Gegenangriff auf Ziele im Jemen reagiert. Angriffe der Houthi-Miliz, die wiederum Tel Aviv angegriffen hatten. Wie groß ist denn deiner Meinung nach, deiner Einschätzung nach das Risiko, dass hier die Lage tatsächlich eskaliert?
Naja, das Risiko wird eigentlich jeden Tag größer, weil ja nicht nur dann jetzt auch zusätzlich die Houthi auch verstärkt Israel ins Visier nehmen, sondern auch der Beschuss aus dem Norden, aus dem Südlibanon von der Hisbollah stärker wird. Und das sind natürlich Dinge, die wirklich Anlass zur Besorgnis sind. Benjamin Netanjahu hat gestern vor seiner Abreise in die Vereinigten Staaten von einem 7-Fronten-Krieg gesprochen. Und diese neue Front aus dem Süden mit den Houthi, die ist insofern besorgniserregend, weil die Houthi natürlich militärisch vom Iran gut ausgestattet worden sind. Die haben ballistische Raketen, Langstreckenraketen und können eigentlich auch, obwohl sie über 2000 Kilometer von Israel entfernt sind, zu jeder Stunde, zu jeder Tageszeit jeden Punkt Israels treffen mit ihren Raketen. Also da kommt es dann wirklich auf die Raketenabwehr an. Und wir hören hier, dass im Süden Israels die Bereitschaft und die Raketenabwehr verstärkt worden ist. Also man rechnet durchaus vom Militär, dass es jetzt heftigeren Beschuss auch aus dem Jemen geben wird.
Soweit mal für den Moment. Ich glaube, mit dir könnte ich jetzt auch noch ein halbes Stündchen länger reden. So viel passiert in deinem Berichtsgebiet. Julio Segador, vielen Dank erstmal.
Sehr gerne.
Das war der Tag vom 23. Juli 2024. Hinterm Mikro Theo Gers in der Redaktion, am Mikro Sarah Zerberg. Wir beide sagen danke, tschüss, auf Wiedersehen und lassen noch kurz die Mailadresse da für Feedback und Anmerkungen aller Art. Dertag@deutschlandfunk.de.